When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, liebe Nicolette, happy birthday to you. Hallo, mein Schatz.
Also erstmal vielen Dank für dieses wunderschöne Ständchen, das ist so süß von dir.
Wir sind zwar mit einem Tag Verspätung jetzt, treffen uns zu deinem Geburtstag, aber du hattest gestern Geburtstag und ich hoffe, du hattest den schönsten Tag. Erzähl mal, ich habe gesehen, du hast Kaffeekränzchen gemacht.
Ich habe gestern Kaffee und Kuchen gemacht, danach gab es noch Siedelwürstchen mit Nudelsalat und dann habe ich um 8 Uhr die restlichen Freundschaften rausgeschmissen, weil ich ja dann nach Göttingen fahren musste. Ich hatte gestern noch eine lange Autofahrt. Deswegen bin ich auch heute in ungewohnter Atmosphäre. Ich bin nämlich bei mir in der Agentur / in der Nicolette GmbH in Göttingen. Und von hier aus nehmen wir heute den Podcast auf. Deswegen sieht man hinter mir auch immer so ein paar Leute rennen.
Sag mal, aber die Nicolette GmbH in Göttingen, das ist auch dort, wo dein Management ist?
Genau, richtig, richtig. Das ist alles in einem Gebäude und hier drei Straßen weiter ist auch das Lager von der Nicolette GmbH. Also das ist auch hier Richtung Kassel.
Bevor wir da jetzt weiter reingehen, machen wir mal kurz unser Intro, mein Schatz.
Ja, sehr gerne.
Nee, ist nicht dein Ernst.
Ja, da weißt du Bescheid. Dann kommen wir in Teufelsküche.
Teufelsküche. Der Podcast für alles Unangenehme. Von und mit Candy Crash und Nicolette von Tages.
So, einen wunderschönen guten Tag. Nochmal ganz kurz, weil wir gerade technische Probleme hatten. Du hast gestern, jetzt ist sie wieder eingefroren. Du hast gestern Geburtstag gefeiert. Was kann ich denn da machen, dass das nicht so immer einfriert? Du hast gestern Geburtstag gefeiert und hast deine Mädels bei dir gehabt. Wie wichtig sind der Geburtstage eigentlich? Weil du, es hat schon so ausgesehen, als würdest du sehr gerne deinen Geburtstag feiern gestern.
Ich war die letzten Jahre immer so ein bisschen verwirrt und ich habe so vor ein paar Jahren dann doch angefangen, dass ich mir zumindest einen schönen Tag mache, wie auch immer das aussieht. Und bisher lief das immer so, dass ich an dem Tag sehr, sehr gerne Besuch habe, egal ob das wirklich eine große Runde ist, ob es ausschweifend ist oder halt eben Kaffeekränzchen mit hinterher noch was Herzhaften. Ich finde das einfach schön, dass wenn an meinem Geburtstag so viele Menschen bei mir zu Hause sind, zumindest die Leute, die ich ganz eng am Herzen trage. Und am Wochenende gehen wir dann nochmal alle ein bisschen raus, ein bisschen tanzen und dann gehen die ersten drei Runden auf mich. Und das ist dann quasi immer so, wie ich meinen Geburtstag gestalte. Aber ich finde es schon schön. Es mögen auch immer alle gerne. Ja, ein bisschen Kuchen, bisschen Nudel- oder Kartoffelsalat, alle quatschen miteinander. Das ist immer witzig, das ist immer schön.
Geht's dann auch wieder in die After Hour, wenn ihr am Samstag feiern geht?
Hör mal, es geht tatsächlich am Freitag wieder auf die Afterwork, wie man es von mir kennt, in meinem geliebten Adagio. Ich liebe den Laden ja, wobei man dazu sagen muss, diese Afterwork-Partys sind jetzt gar nicht so geil. Im Sinne von, da ist immer so viel los, das ist immer die Party in der Stadt. Und wenn du in so einer kleineren Stadt lebst wie Koblenz mit 100.000 Einwohnern und dann gibt es mal eine gute Party, ist das auch meistens immer so die Veranstaltung, wo immer alle hingehen. Und dementsprechend ist es dann auch immer rappelvoll und der Service kommt manchmal nicht so ganz hinterher. Deswegen würde ich sagen, ist das mehr so ein gesehen werden und sich zur Schau stellen, mehr als die Partyqualität. Gar nicht böse gemeint, aber danach geht's immer in die Dorfdisco, weil wir da ein bisschen abzappeln möchten.
Aber Dorfdisco, finde ich, hat auch was. Ich habe das immer sehr gerne gehabt, als ich noch auf dem Dorf gelebt habe. Das ist so, das hat so was, ich weiß nicht, was Intimes auch schon fast, ne? Weil irgendwie kennt man ja auch die ganzen Gestalten, die da sind.
Jeden.
Genau, die Hannelore und der Jörg, die man irgendwie auf dem Wochenmarkt trifft, ne? Die kommen da zusammen. Die Kassiererin und da die Mitarbeiterin von der Sparkasse.
Ja.
Es kommen irgendwie alle zusammen und frönen ihres Lebens. Und irgendwie ist das ganz toll. Und dann natürlich auch zu so nostalgischer Musik, Backstreet Boys und Spice Girls und so weiter. Also ja, ich glaube, ich muss da mal mitkommen. Ich habe da richtig Bock drauf, weil hier in Berlin habe ich das Gefühl, findet man das nicht mehr. Diese Dorfdiscos, da musst du schon wirklich aus Berlin raus, um das Gefühl mal wieder zu bekommen.
Ja, ja. Und bei uns in der Dorfdisco ist es auch wirklich, das ist nur ein ganz kleiner Laden. Ich schätze mal, lass da mal, also wenn da 100 Leute drin sind, ist es aber auch wirklich kein Platz mehr zum Totumfallen. Also 100 Leute ist schon unbequem voll. Und da hast du natürlich auch noch tolle Preise, ne? Da kostet die Garderobe halt 1 Euro, da kostet das Heineken 2,90 €. Das macht natürlich auch Spaß. Da brauchst du dich auch nicht aufhübschen. Wenn du dich da aufhübschst, wirst du blöd angeguckt. Und ja, Ziel von den Leuten ist es natürlich, so schnell es geht, einen Pegel zu erreichen. Und dann, wie du gerade schon gesagt hast, du siehst halt die Menschen, die du sonst immer in anderen Instanzen siehst, die Kassiererin, deine Sparkassenberaterin und den Müllmann, den siehst du dann halt da in seiner natürlichen Rolle zum ersten Mal. Und das macht dann halt Spaß. Und es ist ja auch irgendwie immer cool, weil die Hälfte vom Laden ist irgendwie dann auch jede Woche immer da. Also du weißt ganz genau, du hast schon fast so einen Garant, egal ob der Garant dafür ist, dass es gut oder schlecht wird, aber du hast einen Garant dafür. Wenn ich da hingehe, kenne ich den halben Laden. Ich weiß ganz genau, wie schlecht die Musik heute wieder ist. Und ja, am Ende des Tages, wir finden ja immer gut, wenn wir wissen, worauf wir uns einlassen.
Aber Dorfdisco, finde ich, hat ja auch so hohes Dramapotenzial, ne? Denn wenn du, wie gerade gesagt hast, da nur so 100 Leute reingehen und man die auch alle irgendwie kennt, dann ist ja auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass man hier mal schon ein Tinder-Match hatte mit einem und dann siehst du den mit der nächsten Eulen irgendwie in der Ecke liegen. Dann hast du da jemanden, den du vielleicht ganz nett fandst, mit dem warst du mal Gassi, da hast du mal irgendwie mal eine Liebschaft gehabt. Das ist doch aber auch irgendwie, also da liegt doch Drama in der Luft, oder? Potenziell.
Ja, du musst vor allen Dingen auch immer aufpassen, egal was du machst. Irgendwer ist immer dabei, der dich kennt, der es dann weitererzählt. Mhm. Und gerade bei auf dem dörflichen, in der Provinz, macht das dann schon mal schnell die Runde. Also wenn du dann da mit irgendjemandem rummachst, dann weiß das am Ende auch die ganze Stadt. Und das ist natürlich ein Nährboden für Zoff und Zaster.
Du, Nährboden für Zoff und Zaster und mit jemandem rummachen? Diese Woche ist ja was ganz Besonderes passiert. Nicht nur hast du deinen Geburtstag gefeiert, sondern deine First-Dates-Episode ist auch online gegangen schon mal. Und man kann sie schon auf RTL Plus schauen.
Hast du es gesehen?
Ich habe kein RTL Plus. Ich habe auch meinen Test-Account, der ist schon verflogen sozusagen. Ich muss jetzt ein Abo machen. Oder ich warte einfach, bis es im analogen Fernsehen kommt. Wann ist das? Am Sonntag wahrscheinlich, ne?
Ich glaube am 29., das ist der Montag, da kommt das.
Montag, okay. Mhm. Da muss ich mal gucken, weil ich habe jetzt demnächst hohen Besuch ab heute. Deswegen glaube ich nicht, dass ich die Zeit haben werde, mir das online reinzuziehen. Aber ich werde mir das am Montag anschauen. Und ich bin sehr gespannt und ich habe auch in unserer Inbox schon das erste Feedback bekommen. Hast du auch schon mal reingeschaut zufällig? Du warst zu busy mit deinem Geburtstag, ne?
Nee, Feedback habe ich ohne Ende bekommen, gerade wenn man bei solchen Formaten mitmacht, wo zum Beispiel Vox das auch auf anderen Plattformen ausstrahlt, da merkst du auch erstmal, wie böse das Internet sein kann. Das bleibt mir ja sonst immer erspart, aber es gibt Menschen, die sind so grundlos böse. Also was ich da an Fremdkommentaren wieder gelesen habe, das nimmt mich wirklich auseinander. Aber ansonsten so in meinem Dunstkreis ist das Feedback wirklich immer sehr angenehm. Was wurde uns geschrieben?
Dann lass uns doch mal in unserem Dunstkreis bleiben, denn Menschen haben ja immer, man hat ja immer die Möglichkeit, das so und auch so aufzufassen, ne? Und Feedback so zu geben und auch so zu geben. Und die Leute in unserer Inbox bei Teufels Küche, die auf uns Instagram folgen, die haben alle geschrieben, also ganz viele haben sich schon angeguckt und waren total begeistert. Es waren aber auch ganz viele enttäuscht, dass es zu wenig Nicolette war. Also zu wenig Screentime für dich, ne? Die haben sich mehr Nicolette gewünscht. Die haben gesagt, in der Folge hätten sie gehofft, dass du noch mehr zu Wort kommst und dein Date natürlich auch noch mehr gezeigt wird. Und ich habe es, wie gesagt, noch nicht gesehen. Hast du die Folge schon angeguckt?
Ich habe sie schon ganz oft gesehen. Schon 4, 5 Mal, weil ich musste es ja für ein anderes Format kommentieren.
Ah.
Wir haben ja noch ein Porträt über mich gedreht und da musste ich die Folge mir 4-5 Mal angucken über den Drehtag hinweg und immer wieder Kommentare dazu abgeben. Deswegen kenne ich es schon fast auswendig. Ich würde aber behaupten, dass das fair aufgeteilt wurde. Wir sind ja 5 Protagonisten und jeder hat durchschnittlich 12 Minuten Sendezeit bekommen. Ich freue mich voll, wenn die Leute mich gerne öfter sehen möchten in so einer Folge. Aber man muss natürlich sagen, das ist ja keine Nicolette-Sendung, sondern ich bin ja wirklich nur ein Fünftel gewesen. Und deswegen finde ich das ganz schön aufgeteilt. Man muss aber auch dazu sagen, ich finde, dass meine Performance von all den Mitmachenden am solidesten war. Also am wenigsten, da ist jetzt nichts großartig Entertainment-mäßiges passiert, weil mein Datepartner und ich wirklich ein sehr, sehr angenehmes Date hatten. Es lief wirklich sehr souverän ab. Da muss ich sagen, habe ich doch auch Mitstreiterinnen in der Folge gehabt. Die haben bestimmt eine Minute mehr bekommen, weil es ein bisschen tricky mit denen war. Dem konnte ich jetzt nicht bieten, bin ja Profi.
Okay, verstehe. Eine Frage, die uns auch erreicht hat, und das fand ich auch sehr interessant, da habe ich noch gar keine Gedanken drüber gemacht, wenn diese Sendung gedreht wird, und das sind ja dann, ist ja dann das First Dates Hotel, ist er mit prominenten Menschen, mit Leuten, die schon in der Öffentlichkeit waren und so weiter, die Dates, die euch an die Seite gestellt werden, ist das denen klar vorher? Wissen die, dass sie jetzt an Menschen aus der Öffentlichkeit geraten oder denken die, sie sind im normalen First Dates dabei? Wie ist das? Und wie werden die ausgesucht überhaupt?
Also du machst natürlich, also wenn du so ein Teil der Sendung bist, dann wirst du natürlich vorher telefonisch interviewt und dann wirst du ganz genau gefragt, was du dir wünschst und was du dir nicht wünschst. Und demnach versucht natürlich eine Redaktion, den passenden Datepartner, Partnerin zu finden. Und die Leute, die ausgesucht wurden, hatten keine Ahnung, dass sie halt in der Promi-Edition drin sind, weil das macht ja auch den Charakter von der Sendung aus, dass Menschen, die Öffentlichkeitsarbeit leisten, halt eben jemanden daten, der nicht in der Öffentlichkeit steht. Und deswegen wissen ja auch viele, die da mitmachen, gar nicht, manchmal, wenn sie ihr Gegenüber nicht erkennen, was derjenige da halt ganz genau macht. Und ich glaube, sie erfahren erst hinterher, dass sie in einem Promi-Special sind.
Okay, aber wenn jetzt, sagen wir mal, manche Leute, wie zum Beispiel du, die sehr im Internet auch bekannt sind und dann natürlich auch ihre eigene Prominenz-Bubble haben, ne? Ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, naja, wobei, wenn man viele Follower hat, dann kann schon sein, dass man dich auf jeden Fall kennt. Aber jetzt zum Beispiel, ich glaube, bei dir in der Folge war auch eine Marielle Ahrens, ne? Die ist ja auch schon eine gestandene deutsche Schauspielerin.
Jutta Speidel war auch mit dabei.
Seit Jahrzehnten im Business dabei. Sind die gleich erkannt worden, weißt du das?
Das weiß ich nicht, weil die an anderen Tagen gedreht haben als ich. Das heißt, ich habe die anderen Promis an dem Tag nicht getroffen. Ich glaube, ich bin die Erste, die für die Folge gedreht hat. Deswegen war das ja auch vor einem halben Jahr im Sommer. Und im Laufe der Monate an einem ganz normalen Drehtag, wo auch für die normalen First Dates Folgen gedreht wird, ist dann zwischendurch immer mal für die Promi-Edition gedreht worden. Also ich habe die anderen überhaupt nicht getroffen an dem Tag. Überhaupt habe ich gar keinen anderen Kandidaten getroffen, weil im Restaurant bist du ja mit deinem Date beschäftigt.
Und wie geht's dir jetzt damit, dass du endlich in der Sendung warst? Ich meine, du hast ja ein halbes Jahr darauf hingefiebert, dass das hoffentlich passieren könnte. Dann ist es passiert. Wie war deine Erfahrung? Wie hat sich das angefühlt? Hast du Spaß gehabt? Würdest du es nochmal machen? Bist du mit dem Date noch in Kontakt? Erzähl!
Ja, also nach wie vor möchte ich sagen, dass ich meinen Datepartner, den Sascha, wirklich ganz, ganz toll und ganz nett finde. Man hat es ja auch im Fernsehen gesehen, dass wir eine sehr gute Unterhaltung hatten, dass er wirklich sehr aufmerksam war. Sehr selbstbewusst, das, was ich mag. Wir sind wirklich hervorragend miteinander ausgekommen und er hat mir da ein ganz, ganz tolles Date beschert. Ob das hinterher halt jetzt nicht, dass es jetzt nicht funktioniert hat, das sei ja mal dahingestellt. Aber am Ende des Tages hat er alle meine Erwartungen erfüllt und ich würde behaupten, dass mancher Mann noch einiges von ihm lernen kann. Vor allen Dingen, was eine hervorragende Kommunikation betrifft. Die Konversation war angeregt, sie war interessiert. Es war wirklich inspirierend und da kann sich jeder Mann noch eine Scheibe von abschneiden. Das hat er in Perfektion gemacht. Und ein Teil von der Sendung zu sein, von meiner Lieblingssendung, das ist ganz toll. Ich fand es sehr schön, mich selber in der Kulisse zu sehen. Das hat mir Spaß gemacht, weil ich die Sendung liebe. Und ich denke schon, dass ich da nochmal mitmachen würde und kann das auch eigentlich nur weiterempfehlen, weil das ein tolles Selbstexperiment ist. Ich meine, wann entscheiden schon mal andere Menschen für dich, wen du datest und wen nicht? Und das ist, ich finde das ganz cool.
Ich habe das bei Real Housewives of Beverly Hills. Wer uns schon länger zuhört, weiß, dass ich ein riesengroßer Fan bin und das
ich
wirklich
auch
total suchte. Genau, und ich weiß nicht, ob du aktuell am Start bist bei der Sendung. Mhm. Dort ist eine Teilnehmerin, die heißt Sutton. Und Sutton, die ist schon lange Single und hat irgendwie
Sutton
das Problem...
Struck.
Genau, Sutton Struck. Die ist meiner Meinung nach ganz furchtbar, aber ich finde die alle furchtbar. Deswegen gucke ich das da so gerne, weil das immer wie so ein Autounfall ist. Man kann nicht weggucken. Auf jeden Fall hat sie das Problem, dass sie nie zu einem zweiten Date gefragt wird. Also sie hat immer ein erstes Date. Ich weiß natürlich, woran es bei ihr liegt, weil die ganz furchtbar ist, aber egal. Jetzt hat die eine Matchmakerin, das gibt es in den USA, beauftragt. Das ist eine Person, eine Frau, die als selbstständige Agentur agiert und verschiedene Singles zusammenbringt und so ein First Date für die organisiert. Die trifft sich dann also mit dieser Sutton zu Hause, geht dann mit Sutton über Suttons Profil. Es wird aufgenommen, wer ist Sutton, was gefällt ihr nicht, was sind ihre Interessen und so weiter. Und was ja heutzutage im Internet bei manchen Plattformen so eine AI im Prinzip kreiert, das macht eben diese Frau noch per Hand. Da ist also ganz viel Handarbeit dabei. Und dann hat die verschiedene Bachelor, also verschiedene Single-Männer, die in Frage kommen und dann guckt sie, was könnte so passen. Und ich fand das super interessant und musste dabei auch an dich denken und habe mir gedacht, ich glaube, weil ich ja schon mal gesagt habe, dass du eine der Personen bist mit der besten Menschenkenntnis, die ich kenne, du wärst eine unglaublich gute Matchmakerin. Das wäre, glaube ich, ein neues Business für dich, das du mal in Betracht ziehen solltest. Hast du schon mal Leute zusammengebracht?
Bei uns nennt man das ja Wingman. Und
das ist ein bisschen anders nochmal, oder?
Auf der einen Seite wäre ich ein ganz guter Wingman. Ich glaube, ich wäre ganz gut darin, Leute zu verkuppeln. Auf der anderen Seite, ich glaube, dass Partnersuche nur dann richtig gut funktioniert, wenn du auch ehrlich zu den Leuten bist. Und ich weiß nicht, ob meine Ehrlichkeit in dem Falle gut tun würde. Und wenn ich zum Beispiel diesen Fall Sutton betrachte, ich glaube, der Grund, warum Sutton es so schwierig hat, einen Partner zu finden, ich glaube, das ist ihre Optik.
Oh, findest du? Ich finde, die sieht doch ganz adrett aus. Was würdest du an ihr ändern?
Sie ist natürlich brutal reich. Das hat sie ja durch die Scheidung alles abkassiert.
Ja.
Sie ist ja auch immer sehr, sehr nett zurechtgemacht.
Ja.
Aber ich glaube, dass sie optisch gesehen nicht das ist, was Männer attraktiv finden. Und ich möchte jetzt hier keine Folge starten, wo wir Frauen kasteien oder ganz genau erklären, was schön ist und was nicht schön ist. Aber wir wollen ja ehrlich sein. Und ich glaube, dass das einfach ein Punkt ist. Ich glaube, dass, also es gibt ja Studien darüber, dass Männer zum Beispiel es attraktiv finden, wenn die Proportion zwischen Hüfte zur Taille 30-70 ist oder so.
Ja,
und
die ist halt ein Stock.
Hat ja nee, die hat eine Apfelfigur, die hat einen Hähnchenkörper.
Was ist, die hat ganz, ganz dünne Storchenbeinchen und dann hat sie einen
ganz
größeren Torso, ne?
Die hat ganz dünne Ärmchen und Beinchen, da ist sie sehr, sehr schlank. Und dann hat sie, ja genau, der Torso, der Rumpf ist halt sehr, sehr ausgeprägt. Und glaube, dass das im Fernsehen noch gar nicht so aussieht, wie es leibhaftig ausschaut. Und wirklich, ich betrachte das jetzt hier nur wissenschaftlich und nicht, weil ich irgendwie erklären möchte, dass das sexy ist oder nicht sexy ist. Scheiß drauf, was Männer gut finden oder was sie nicht gut finden. Aber ich glaube, dass das ihr K.O.-Kriterium bei der Partnersuche ist, auf jeden Fall.
Okay, aber das ist ja auch egal. Wenn du jetzt zum Beispiel, hast du Saschas Nummer vom First Date?
Nein.
Von
meinem Date-Kandidaten habe ich nicht die Telefonnummer, nein. Wir haben keine Telefonnummern ausgetauscht, weil ich ihm ja auch in der Folge gesagt habe, dass ich kein zweites Date möchte. Deswegen haben wir da nichts ausgetauscht.
Okay, jetzt pass auf. Jetzt stell dir vor, du hättest Saschas Nummer. Dann hättest du den wahrscheinlich, gehe ich jetzt mal von aus, weil ich so eine Person bin, gespeichert unter Sascha First Dates. Oder?
Ja, tatsächlich.
Tatsächlich hättest du das gemacht. Jetzt ist meine Frage, weil ich habe auch noch aus meiner Dating-Vergangenheit, ich bin tatsächlich, letzte Woche hatte ich 10-Jähriges mit meinem Freund. Dankeschön, wir haben es beide verpennt. Der war in Boston, ich war hier in Berlin und irgendwie, wir haben an einem Tag telefoniert, aber wir haben nicht dran gedacht. Der Kalender hat uns dann dran erinnert, dass wir 10-Jähriges hatten. Und ich habe ihn ganz, 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 ganz lange unter sein Vorname Grindr gespeichert, weil so habe ich ihn kennengelernt. Und ich
wie viele Jahre?
Das ist jetzt die Frage. Ich kann mich nicht dran erinnern. Und jetzt ist nämlich die Frage, als ich dann letzt durch mein Telefonbuch gegangen bin, weil ich irgendjemanden gesucht hatte und nicht mehr sicher war, wie diese Person hieß. Ich wollte so eine Rundmail rumschicken. Dann ist mir aufgefallen, dass ich da noch ganz viele Kontaktleichen aus meiner Datingzeit drin habe. Und das sind alles Dominik Grinder, Philipp Grinder, bla 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 Grinder, bla 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 Grinder. Und jetzt ist meine Frage, wann ist der Zeitpunkt, wenn du ins zweite, dritte, vierte, fünfte Date gehst und dann bist du auf einmal in der Beziehung, wann ist der Zeitpunkt, wo du diese Telefonnummer änderst, wo das nicht mehr Dominik Grinder ist, sondern Dominik Schatz, Dominik Herz, Dominik
das
Partner?
Das ist eine gute Frage. Ich würde wahrscheinlich Synonyme, unter denen ich jemand abgespeichert habe, immer dann ändern, wenn das Verhältnis zwischen mir und diesem Menschen so wäre, dass er eventuell eines Tages versehentlich seinen abgespeicherten Namen sehen könnte. Ich habe zum Beispiel hinter den meisten gespeicherten Namen ein Emoji, der zur Person passt. Und ich finde das irgendwie süß.
Ist es so Coding? Hast du das Secret Coding für dich ausgedacht, dass die Person das niemals rausfindet? Und du weißt aber, dieser Code bedeutet, der hat irgendwie Mundgeruch. Dieser Emoji bedeutet auf jeden Fall Wiedersehen.
Süße Emojis habe ich dahinter, die zu den Menschen passen. Nee, nicht. Du, ich sag dir was. So Sachen wie irgendwas Blödes irgendwo hinschreiben oder so. Ich finde Beweismaterial irgendwo zu hinterlassen, immer schwierig. Es könnte ja immer sein, aus irgendeinem Grund, das Universum ist manchmal ein Fuchs, dann sieht derjenige das. Nee, das mache ich nicht. Ich bin überzeugt davon, sowas kommt raus. Naja, ich hatte mal einen Typen jahrelang abgespeichert als die Stumpenkerze. Der hieß auch in meinem Freundeskreis immer nur die Stumpenkerze. Und irgendwann habe ich dann über ihn gesprochen mit seinem Vornamen und keiner wusste, wer das ist. Dann habe ich gesagt, Leute, das ist die Stumpenkerze. Und alle so, ach so heißt der? Ach krass. Da waren alle richtig aus dem Häuschen.
War das ein Spitzname für seinen Körper oder für seinen, okay, ich dachte für seinen Willi.
Ja, für seinen
für da unten.
Werkzeug.
Für seine Zuckerstange. Eine Stumpenkerze. Was ist eine Stumpenkerze? Ist dick und kurz.
Kurz nicht.
Ah, okay. Auf jeden Fall
ich
groß.
Ich sag mal eher Taufkerze.
Noch mit der Taufkerze, wo noch so schön ein Kreuz mit draufgeklebt ist und dann nochmal ein Name draufgeklebt ist. Das sind dann die Adern. Das sind die Adern an der Stumpenkerze.
Sag mal so. Es war jetzt kein Kreuz drauf, ja. Also, das nicht. Aber ich möchte dir mal was zu ihm sagen, wenn wir mal bei dem Thema sind.
Brenndauer von 300 Stunden.
Also, darf ich dir kurz die Geschichte zu ihm erzählen, weil es eigentlich eine schöne, sowie auch traurige Geschichte ist. Ich habe ihn nämlich letzte Woche gelöscht. Nach 4 Jahren aus meinem Handy habe ich ihn gelöscht, weil alle Chancen vertan. Ich habe ihn kennengelernt vor Jahren.
Ausgebrannt, die Stumpenkerze.
Ja. Ich habe ihn vor Jahren kennengelernt und das ist ein Mann, der sehr gut aussieht, einen tollen Job hat, der ist gefestigt im Leben, der hat einen gut verdienenden Job, eine super Anstellung, eine wunderschöne Eigentumswohnung und ein ganz tolles Auto, sehr intelligent, eloquent, hat eine hervorragende Rechtschreibung, eine gute Satzzeichensetzung, alles Dinge, wo man normalerweise sagen müsste, ach Mensch, du bist im gestandenen Alter, Anfang 40, für den wird es doch wohl leicht sein, eine Frau zu finden. Ich kenne den seit Jahren. Hinzu kommt noch, über all diese tollen Merkmale, die ich gerade genannt habe, der beste Küsser meines Lebens.
Hast du mir privat schon von dem erzählt?
Wahrscheinlich.
Okay.
Er ist der beste Küsser meines Lebens. Der küsst so gut, dass ich, als ich ihn das erste Mal geküsst habe, nicht drauf klargekommen bin. Als ich ihn das zweite Mal geküsst habe, habe ich gedacht, boah, das wird bestimmt nur so ein One-Hit-Wonder gewesen sein. Der beste Küsser meines Lebens. Und dann sind wir auch intim gewesen, also körperlich intim. Das war auch hervorragend. Hervorragend. Eine Herausforderung. Ich sag mal so, eine Taufe kann schon anstrengend sein, aber es war trotzdem ein wunderschöner Ausflug immer in Amors Himmel, sage ich mal. Und er ist nicht beziehungskompatibel, der steht sich selber im Weg. Ich führe seit Jahren therapeutische Gespräche mit ihm, wo ich ihm immer wieder aufzeige, dass er sich wirklich helfen lassen muss. Er weiß das auch. Das ist ganz, ganz traurig, sich das mit anzugucken. Es ist wirklich schade, er steht sich da im Weg, er manipuliert sich da selber, nicht nur was mich betrifft, sondern was alle Frauen betrifft. Der ist seit 15 Jahren Single, ich glaube, der hatte noch nie eine Beziehung in seinem Leben, hatte auch schon seit Jahren keinen Sex. Er schafft es auch einfach, sich nicht mit mir oder mit irgendjemand anderem zu verabreden seit Ewigkeiten.
Aber du hast doch die Stumpenkerze gesehen, dann hat er doch Sex mit dir gehabt.
Das ist ein paar Jahre her und vor 3-4 Jahren ging das noch. Ich muss dazu sagen, dass die Treffen immer sehr, sehr anstrengend waren. So ein Treffen zu vereinbaren war immer eine schwere Geburt. Und seit Jahren klappt das nicht. Ich mache immer 1000 Vorschläge. Ich frage ihn jedes Mal. Ich biete ihm immer an, vorbeizukommen. Ich sage immer, du kannst zu mir kommen. Du kannst bei mir schlafen. Es ist wirklich ganz, ganz kompliziert mit ihm. Und letzte Woche, nachdem ich zum 100. Mal mich zum Obst gemacht habe, um ein weiteres Treffen zu arrangieren, habe ich ihn dann gelöscht. Ich habe gesagt, ich kann dir nicht helfen, dir kann niemand helfen, es sei denn, jemand macht das beruflich und rechnet seine Hilfe über die Kasse ab. Aber ansonsten wünsche ich dir eine ganz tolle Zeit. Es ist sehr schade um ihn. Es ist wirklich, da geht ein Talent verloren. Anders kann ich das nicht sagen. Es ist traurig, ja.
Aber ich piepse das jetzt raus, das ist nicht der, mit dem du Gassi warst, oder?
Doch, mit dem war ich Gassi, der jetzt die App rausgeholt hat, um mir die Sternbilder zu zeigen. Ach so, nee, das ist was anderes, was du gerade ansprichst. Aber ich kann das ja erzählen, wir sind damals nach dem Sex mit der Peng Gassi gegangen. Und es war dunkel, auf einmal denke ich, wo ist der? Dann hatte der eine App, wo man so Sternbilder sieht. Die App erkennt, welcher Stern welchen Namen hat und welche Konstellation. Und stand dann, hat mir die Sterne erklärt. Irgendwie süß, aber auch irgendwie kitschig. Naja, er ist auf jeden Fall verloren. Ein Lost Boy.
Ach nein, dann drücken wir ihm mal die Daumen, dass er irgendwie...
Falls er das hört, das glaube ich nicht. Ich wünsche dir vom Herzen alles, alles Liebe, dass du irgendwann das aufarbeiten kannst, was in deinem Leben passiert ist, dass du jemanden findest, die dich liebt, die so ist, wie du es gerne hättest und dass du die ganzen Ängste und Blockaden loslassen kannst, weil du bist ein hervorragender Liebhaber und echt ein toller Mann. Alles Gute für dich.
Aber mit guter Küsser, da hat er ja schon die halbe Miete irgendwie reingeholt, finde ich. Also ich finde,
er ist ein toller Liebhaber in Excellence.
Das ist ja sehr viel wert. Da kann ich ja auch mit Glück behaupten, mein Schatz ist ja auch ein hervorragender Küsser. Der kann das sehr gut. Ich weiß noch, ich habe ja schon mal erzählt, unser erstes Date, da sind wir auf einer nachts im Mondschein um 11 Uhr nachts im Sommer auf einer Parkbank geendet. Naja, das war der Anfang des Endes des Dates. Und haben da rumgemacht. Und da war ich so, oh mein Gott, mit dem muss ich die Nacht verbringen. Und das ist passiert. Und jetzt 10 Jahre später kriege ich mich mal los. So schön, oder? Aber ich kann im Zuge dessen, kann ich direkt mal von unseren weiteren Zukunftsplänen erzählen. Denn ich weiß nicht, ob ich erzählt habe, er hat sein Visum jetzt endlich, ne? Schon seit Mitte Dezember.
Sorry, ich muss dich unterbrechen. Ich finde trotzdem, wir sollten noch mal kurz eingrätschen und du solltest mal erzählen, was ein guter Küsser ist.
Oh, ein guter Küsser, pass auf. Ein guter Küsser, ich glaube, das kann man oder man kann es nicht. Also was ich für mich als einen guten Küsser definiere, ist jemand, der weiß, also erstmal muss das Drumherum stimmen. Das Drumherum heißt die Körperlichkeit. Wie geht er mit deinem Körper um, schon beim Küssen, ne? Das ist ja, ein gutes Küssen ist ja nicht nur Mund zu Mund, sondern der gehört ja auch, wo hat er seine Hände, was ist die Position zueinander, guckt er, dass es bequem ist für beide Parteien oder nicht. Es gibt ja nichts Schlimmeres und Unangenehmeres, als wenn man so sich verrenken muss, um sich so ein bisschen zu küssen. Und dann ist, egal wie das Mund-zu-Mund-Gefühl ist, dann ist das, macht das ja schon keinen Spaß, ne? Also ich finde zum Beispiel, wenn jemand so seine Hände in dein Gesicht nimmt, also wenn dein Gesicht hält, so ein bisschen so ganz zart oder am Kopf irgendwie, das finde ich ganz schön, oder an der Hüfte, einfach wenn der Kuss nicht nur Mund zu Mund ist, sondern auch eine Körperlichkeit über die Hände ist, finde ich ganz, ganz schön und wichtig. Und dann natürlich auch die Intensität. Also das muss ja auch so ein bisschen, wie sage ich, der Situation entsprechend passen, ne? Sprich, ob der jetzt ganz soft Lippe auf Lippe ist oder ob er die Zunge reinsteckt und denkt, der macht jetzt Rührei mit deinem Gebiss. Das habe ich ja auch schon alles gehabt. Das kann ja auch alles angebracht sein in seiner eigenen Situation. Und der kann das einfach, ne? Der weiß, wann das angebracht ist. Und ja, Ich finde es ja auch ganz toll, wenn jemand, so wenn das so ganz sanft anfängt und wenn es dann ein bisschen mehr zur Sache geht, wenn dann Rührei mit dem Gebiss gemacht wird. Wenn er dann den Schneebesen holt und einmal schön die Sahne schlägt.
Ne, schaumig schlägt.
Genau, das mag ich. Also diesen Rollercoaster, diese Achterbahn. Bist du d'accord oder bist du ganz anderer Meinung?
Also das mit der Schlagsahne, ich weiß, was du meinst. Die Sache ist die Candy. Ich finde auch, ein guter Küsser ist einfach, der so die perfekte Mischung hat aus Feuchtigkeit, nicht zu trocken, nicht zu feucht. Was ich vor allen Dingen auch wichtig finde, ist, dass ich nicht irgendwie einen Eimer darunter halten muss. Ne? Das ist mir unangenehm. Oder du danach feucht durchwischen musst, weil du Angst hast, das Parkett quillt.
Es gibt ja, und, dank dieser...
Mir tun meine Lippen auch weh, wenn man drauf beißt. Und manche finden das ja irgendwie toll, einem auf die Lippen zu beißen. Das tut so weh bei mir. Danach ist der Abend gelaufen.
Ach, so ein kleines bisschen, aber nicht dicker dran beißen. Doch,
wie man ja bei mir sehen kann, sind meine Lippen ja bis aufs Äußerste strapaziert. Die haben ja einiges schon hinter sich in den letzten Jahren. Das ist quasi nur noch Wundfleisch. Da darfst du nicht zu heftig dran gehen. Und was ich auch immer furchtbar finde, ist, wenn Zähne auf Zähne immer knallen. Da die Hälfte meiner Zähne ja eine Kunststoff aufbaute, es könnte mir da sonst eine Ecke rausbrechen, bin ich kein Fan von. Aber was ich sagen wollte ist, ich mag das nicht, wenn man mich am Kopf beim Küssen festhält, wegen meinen Schuppen.
Hast du so trockene Schuppen?
Ich mag das nicht, weil, ja, dann habe ich immer die Schuppen auf der Schulter.
Ja, und er an den Händen, da denkt sich, oh, hallo, ja. Was war...
Ich mag aber auch nicht im Gesicht angefasst werden wegen der Schminke. Und an den Ohren muss man auch aufpassen, weil meine Ohrlöchelchen ganz oft entzündet sind mit den Steckern drin. Ist bei mir schwierig.
Aber du hast doch ein wunderbares Make-up, das so gut fixiert ist. Da kann doch nichts passieren. Also ich weiß, wenn ich gut geschminkt bin und richtig schön fixiert, ich sag dir, da laufe ich durch den Monsun, da kann der mir seine Schlagsahne ins Gesicht hauen. Das macht nichts, das putze ich danach weg und ich sehe immer noch optimal geschminkt aus.
Also,
daher kann der mich auch gerne anfassen.
Wenn ich mit Typen rumknutsche, sind die danach ja immer geschminkt. Die haben ja immer Make-up ums Maul rum, wie so ein Clown. Die Nase haben die immer, da haben die Bronzer. Mein Contouring ist auf deren Gesicht. Die haben immer Highlighter. Die sehen danach immer aus wie Olivia Jones. Ich habe ja auch immer so ein Rotznäschen, da muss man mit der Nase immer aufpassen, Nase an Nase und dann, ach ja, es ist,
ich muss dir einfach mal,
es ist nicht einfach.
Ich glaube, ich muss dir einfach mal ein geiles, ein Spray, Setting-Spray schenken. Ich habe nämlich
Ich habe schon ein ganz tolles, das von Kriolan, das ist richtig, richtig krass, das Kriolan-Setting-Spray.
Anscheinend nicht. Ich habe zwei sehr gute, einmal von MAC, das neue Fix Plus und dann von, wie heißt das, aus den USA, von Patrick Starr, wie heißt denn diese Marke? Das rote, das ist so ein richtiges...
One Size,
genau, das ist, also damit, ist das ist einmal ein Schutzlack. Das ist ein Schutzlack, den du auf dein Gesicht drauf sprühst, da bewegt sich nichts mehr. Da brauchst du auch kein Botox mehr danach.
Okay. Ach, geil.
Bist du eigentlich eine Online-Shopperin?
Ich bekomme gerade die Meldung, dass deine Internetverbindung schwach ist. Und jetzt bist du weg.
Ja, das, hörst du mich aber noch?
Sehr gut, ja.
Okay, solange du mich hörst, ist das die Hauptsache. Das kann sein, es ist eine Kombination aus das Internet. Ist so ein bisschen wetterabhängig, möchte ich behaupten. Und mein Freund da hinten, der macht gerade irgendwelche Business-Calls nach Übersee. Mhm. Und wahrscheinlich braucht das so viel Internet auf. Das gibt's ja auch nicht. Wir haben aber auch seit 8 Jahren den gleichen Internetanbieter und die haben hier noch nie ein Upgrade gemacht. Und wenn man im 6. Stock ganz oben wohnt, wusstest du, dass das Internet dort langsamer ist als unten im 1. Stock beim Verteiler?
Jetzt ist weißt du es. So? Naja, das habe ich mir so. Aber schon fast gedacht. Ja, hätte sein können. Ja.
Weil das durch diese ganzen Meter Kabel muss und so weiter. Bist du eine Internet-Shopperin, wollte ich dich fragen. Oder bist du jemand, der lieber in den Laden
geht? Beides, ich mag beides ganz gerne, aber tendenziell gehöre ich zu den Leuten, die gerne nachts shoppen, wenn sie nicht schlafen können. Wird noch irgendwas gekauft, um das Belohnungszentrum zu aktivieren im Hirn?
Jetzt pass auf, ich bin ja auch jemand, der so einen Dopaminmangel hat durch mein ADHS. Und wenn mir dann auf Instagram so eine tolle Story angezeigt wird mit das und das Produkt und ich so, klick, ganz schlimm, ganz schlimm. Und jetzt habe ich, ich habe ja schon öfter erzählt, dass ich so eine AliExpress-Queen bin, ne? Weil ich mir denke, ich gehe nicht den Weg über den Mittelmann, über den Händler, der es irgendwo in China eingekauft hat und dann in Europa für das 15-fache verkauft, sondern ich gehe gerne direkt an die Fabrik und kaufe das dort. Und jetzt gibt's ja diese neue App. Das ist jetzt keine Werbung, das, ich will einfach nur zeigen, was für ein dummes Opfer ich bin. Es gibt ja diese neue App, in Anführungszeichen, bin wahrscheinlich auch wieder late to the party, Temu. Temu, schon mal gehört? T-E-M-U.
Ja, kennen wir alle. Kennen wir alle.
Hab ich runtergeladen. Es sieht 1:1 aus wie AliExpress. Es ist auch nichts anderes. Es kommt direkt aus China. Es ist aber in 3-4 Tagen bei dir. Jetzt habe ich da so ein Make-up-Case gefunden. Und mein Problem bei meinem Make-up-Case ist, dass es einfach nicht groß genug ist. Es hat nicht die Compartments, die es braucht. Jetzt habe ich da ein neues Make-up-Case gekauft. Und dann haben die es geschafft, das hätte so neu 40 Euro gekostet. Und dann hatten die so einen Rabatt. Wenn du 2 Produkte holst, dann sind das noch, kriegst du 90%. Auf einmal hat dieses Make-up-Case nur noch 3 Euro gekostet. Und ich so, was? Dann habe ich das nächste Produkt in den Korb reingehauen. Und dann, nachdem ich diese 2 Produkte in meinem Warenkorb hatte, ich wollte in den Checkout, dann kommt eine Nachricht: Wenn du jetzt noch mal was kaufst, bekommst du 45% auf alles, noch mal on top und auch auf jedes weitere Item, das du reinhaust. Jetzt habe ich da insgesamt irgendwie 8 Produkte gekauft, die ich allesamt nicht brauche. Ich habe, glaube ich, eine Stunde auf dieser App verbracht, bis ich meine 8 Produkte zusammengesammelt habe, habe aber am Ende nur 30 Euro ausgegeben. Also das ist wirklich abgefahren, 30 Euro. Und habe jetzt 8 Produkte, die ich allesamt nicht brauche, einfach mal gekauft. So ein Opfer bin ich. Und das passiert mir aber auch immer nur nachts. Ne? Tagsüber ist mein Dopamin irgendwie, will das nicht. Und nachts um 12, da überkommt mich das. Da denke ich, dass ich brauche das, ich brauche das.
Ich kann dir ja aus Online-Shop-Besitzerinnen-Sicht sagen, Menschen lieben Rabatte mehr als Orgasmen. Wir lieben Rabattcodes und das ist was, da stehen wir total drauf, ich mit eingeschlossen. Wenn ich weiß, dass ich irgendwo ein Schnappi machen kann, finde ich das auch ganz, ganz toll. Und dann bin ich auch so leicht manipulierbar und lange dazu, weil ich mir denke, das ist einfach pfiffig von mir gewesen. Und dabei bin ich auch einfach nur ein Konsumopfer.
Aber das Schlimmste... Das Schlimmste ist auch bei diesen Apps, ne, wo wirklich alles angeboten wird, auch bei Amazon und so weiter. Also bei Temu, das ist ja wirklich der Endgegner ist, wenn du dann nur noch, es sagt, du brauchst nur noch ein Produkt und dann hast du 90% auf alles. Und ich so, Moment, dann zahle ich statt 100 Euro, zahle ich dann nur noch 10 Euro. Okay, dann suche ich eine halbe Stunde, mache ich nur noch Scroll, bis ich ein Produkt habe, das mir gefällt. Und je weiter du scrollst, pass auf, desto absurder werden die Vorschläge, die wir gemacht bekommen. Irgendwann nach einer halben Stunde wurde mir eine beheizte Unterhose vorgeschlagen, tragbares Katzenbett, halbautomatische Softgun, elektrischer Nagelklipper. Und ich habe gedacht, das gibt was? Ich wusste gar nicht, dass es diese Sachen überhaupt gibt. Und was habe ich gekauft? Ich war kurz davor, mir ein Katzenbett zu kaufen, weil es irgendwie nur 3 Euro gekostet hat. Und ich musste diesen Warenkorb vollkriegen.
Wusstest du, dass der Artikel, womit die Leute bei Amazon am reichsten geworden sind, Wattestäbchen sind?
Was?
Es gibt Leute, die kaufen für ein paar Cent irgendwo im asiatischen Raum Wattestäbchen und verkaufen die für das 4-fache bei Amazon, quasi zum ganz normalen Drogeriepreis. Und das ist der Artikel, womit die meisten Umsätze gemacht wurden.
Und höchstwahrscheinlich, das ist ja auch so ein Artikel, da gibt es keine Retouren. Weißt du, du hast ja auch schon erzählt.
Nee, dass, das ist ein Hygieneartikel.
Du hast ja auch schon gesagt, dass bei deinen Online-Shops, das gerade auch bei Never Ending Miracle, das Schlimmste sind ja die Retouren, ne?
Und bei, voll. Ja. Deswegen haben wir Never Ending ja auch aufgegeben, weil uns die Retouren so erschlagen haben, dass das keinen Spaß mehr gemacht hat. Weil die Leute, die haben ja ein Konsum, das war für uns kleinen Betrieb gar nicht mehr zu bestreiten. Wobei man auch dazu sagen muss, für die großen Giganten ist es ja auch gar nicht mehr machbar. Diese Sache mit kostenloser Hin- und Rückversand und so, das bringt dich sofort in den Ruin. Und ich würde in keiner Firma jemals kostenlosen Hin- und Rückversand anbieten, auf keinen Fall. Dann siehst du mich nach 12 Wochen Insolvenz anmelden.
Kannst du bei Haute Volée, bei deinen Sextoys, da kann man keine Retouren machen, oder?
Nein, nein, nein. Du kannst natürlich,
ist ausgeschlossen,
wenn irgendwas nicht funktionieren sollte, ist das natürlich eine Reklamation. Aber ansonsten ist das ein Hygieneartikel. Wenn das ausgepackt wurde, dann ist die Hygiene verletzt, weil die Leute könnten ja damit irgendwas machen oder sich einführen, schicken es dann zurück. Ich könnte es nicht mehr weiterverkaufen, ich müsste es entsorgen. Und das wäre ja nicht nur für die Umwelt eine Katastrophe, sondern würde mich ja auch kaputt machen als Firma. Ein Sextoy ist ein Hygieneartikel und das bleibt auch so, Gott sei Dank.
Ich bin gerade, das Thema ist gerade so ein bisschen präsent bei mir, weil ich überlege, wie kann ich denn über meine Reichweite hinaus irgendwie mir ein Standbein aufbauen und was wären so Sachen, die mich interessieren würden, was wären auch so Produkte, die mich interessieren würden, und ich bin da gerade so ein bisschen am Überlegen und habe auch schon mit ein, zwei Leuten gesprochen deswegen. Und die sagen alle so, ja, du musst halt mit 30% Retouren immer rechnen. Und ich finde das ziemlich krass, 30% Minimum. Retouren. Das ist ja
abgefahren. Teilweise auch 60%.
Aber ja, ihr macht das bei
60%, da machst du an einem Tag 10.000 Euro Umsatz und dann kommen da 6.000 Euro zurück in den nächsten 14 Tagen. Das ist eine Scheiße. Katastrophe, ist das. Ja.
Crazy.
Ich würde dir das auch zutrauen, aber irgendwas, was einfach geil bei dir ist.
Also ich sag dir das offline nachher, was ich so überlegt habe. Und vielleicht, vielleicht gibt es ja auch einen Crossover zwischen deinen Firmen und dem, was ich vielleicht so in Betracht ziehe. Mal schauen. Mir ist eine Sache letztens aufgefallen. Ich bin mit einem unglaublich schönen Lächeln durch die Stadt gefahren. Und zwar, weil ich auf meinem Weg zu XY, keine Ahnung was, und vielleicht passiert euch das auch oft mal, oder vielleicht passiert dir das oft mal, da war eine Person auf der Straße, das war ein Mann, der war wahrscheinlich so Mitte 20 und der hatte Kopfhörer auf und es war ein richtig unschöner Tag, es war total schlechtes Wetter und dieser Typ an der Straße, der hat gerade an der Ampel gestanden und er hat auf die Ampel gewartet. Und der hat total abgedanced. Du hast gehört, der hat laut mitgesungen mit seinen Kopfhörern. Der hat total abgedanced und der hatte so eine gute Laune. Und in dem Moment musste ich so mitlachen. Und dann ist mir aber klar geworden, Moment mal, es gibt ganz, ganz viele Menschen. Und wir haben gerade eben schon drüber gesprochen, dass man immer verschiedene Möglichkeiten hat, mit einer Situation umzugehen. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die diesen Typen jetzt gesehen hätten und gesagt hätten, was ist denn mit dem verkehrt? Hat er irgendwie falsch gefrühstückt? Was ist denn nicht ganz beisammen? Und ich musste daran denken, weil ich mich in dem Moment kurz ertappt habe, dass, als ich dann drüber nachgedacht habe, warum der sich so freut und so, habe ich drüber nachgedacht, okay, irgendwie crazy, weil man das nicht mehr sieht. Und in dem Moment, wo man so jemanden sieht, der einfach tanzt und fröhlich ist und singt auf der Straße, denkt man, der ist ein bisschen verrückt oder das ist crazy. Und man stuft dann auch so als peinlich ein. Und dann ist mir aufgefallen, nee, Moment, du hast als Beobachter von so einer Situation immer die Wahl, wie du damit umgehst. Und ich habe mich dann in dem Moment dafür entschieden, dass ich mich mit dem Typ mitfreue, dass ich es geil finde, dass der so auf die Norm scheißt und einfach sagt so, nee, ich habe gerade Bock zu tanzen und ich bin total happy. Und das hat mich so happy gemacht. Und ich habe mich aber auch, wie gesagt, selbst ertappt, als ich dann drüber nachgedacht habe, dass ich auch schon ganz oft Leute gesehen habe, die, wo ich dann gesagt habe, was ist denn da jetzt los? Sind die crazy oder so? Und ich glaube, dass das aus so einer eigenen Unzufriedenheit stammt und einem sich selbst Sachen nicht trauen. Und in dem Moment, wo andere Leute einem vorführen, wie schön das Leben doch sein kann, dass man das dann nicht irgendwie annehmen möchte. Weißt du, was ich meine? Kennst du das? Kennst du so Situationen?
Total. Voll das Mentalitätsding. Das ist ja auch, das ist wirklich in unserer Kultur auch so vergraben. Der Deutsche oder die Deutsche ist und bleibt einfach Understatement. Das heißt, bloß nicht auffallen, bloß nicht aus der Reihe tanzen. Und alles, was schön im Leben ist, alles, was man sich selber gönnt, immer unter verdeckter Hand halten, weil es sich nicht züchtigt, irgendwie nach außen hinzutragen. Und das ist einfach in unserer Kultur richtig, richtig schade. Das ist wie zum Beispiel die Leute, die über die Influencer lachen oder überhaupt, wenn Menschen in die Kamera sprechen. Also wenn ich jetzt durch die Straßen laufe und mache eine Story, dann werde ich von der Seite immer belächelt. Das Interessante ist aber, dass fast alle Menschen Social Media konsumieren. Alle gucken Instagram, Insta-Stories, TikTok, YouTube. Aber wenn wir jemanden sehen, der quasi für dieses Entertainment sorgt, der die Ressource ist von dieser Unterhaltung, dann machen wir uns da lustig drüber. Also auf der einen Seite es zu konsumieren, sich auf der anderen Seite darüber aber irgendwie lustig zu machen, das ist für mich eine Sache, die ist, das ist doch, Das ist doch ambivalent, das funktioniert so nicht. Und das ist für mich auch wirklich in den ersten Jahren ein Struggle gewesen, weil ich mich nie getraut habe, in der Öffentlichkeit Stories zu machen. Und jetzt hole ich mein Handy raus, ich filme, ich quatsch da rein, ist mir immer scheißegal. Ich denke mir immer, macht euch doch bitte lustig über mich. Ich führe am Ende einfach ein geileres Leben, dadurch, dass ich das mache, als ihr, die sich darüber kaputt lachen. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich mich über die Leute stelle, aber sich über andere Leute in jeglicher Art und Form lustig zu machen, also egal, was derjenige macht, das ist in meinem Leben einfach mir ein Dorn im Auge.
Und ich habe die Geschichte jetzt erzählt, weil, wie gesagt, ich habe mich selbst ertappt, dass ich in der Vergangenheit auch so gedacht habe, so, hä, was ist mit dem jetzt verkehrt, anstatt mich mit dieser Person zu freuen und mich anstecken zu lassen an dieser Freude. Und ich möchte einfach mal die ganzen Küchenschaben und Küchenhelfer da draußen mal dazu aufrufen. Ich möchte dazu aufrufen, dass ihr euch einfach an der Freude anderer Leute beteiligt und statt zu sagen, boah, ist das peinlich. Weil es ist so viel einfacher, sich zu freuen und du hast auch ein bisschen mehr davon. Und dein Tag, der verläuft ganz anders, wenn du Dinge positiv aufnimmst, statt alles peinlich zu finden. Ja, irgendwie.
Die größte Challenge, die man sich selber stellen kann, ist einfach mal einen Tag lang jeden versuchen, geil zu finden.
Oh.
Das ist eine ganz krasse Herausforderung. Nehmt euch mal vor, einen Tag lang jeden Menschen geil zu finden. Ihr müsst jeden Menschen, den ihr so seht, egal ob an der Ampel, im Supermarkt oder auf der Arbeit oder in der Nachbarschaft, ihr müsst versuchen, jeden Menschen einfach mal geil zu finden. Irgendwas, egal wie. Das ist richtig krass. Und du gehst abends so beflügelt ins Bett. Ja. Und ich sage dir, wenn du das auch noch nach außen hinträgst, bist du ein ganz beliebter Mensch.
Und jetzt pass auf, ich habe hier ein Lidl direkt in der Straße und bei diesem Lidl, ich gehe da seit 8 Jahren einkaufen oder lasse für mich einkaufen. Nee, ich gehe da auch schon einkaufen. Und wir haben da eine Kassiererin, die hat halt auch wirklich einen ganz speziellen Kassiererin-Look. Also so stellt man sich auch gerne mal eine Kassiererin vor. Und die hat
Kassiererinnen sind die eigentliche Fashion Week, Candy. Sag es
ja
doch.
Ja, und jetzt pass auf, ist ja auch gerade wieder Fashion Week bei uns nächste Woche. Die hat aschblondes Haar und hat ganz, ganz hellblonde Strähnchen drin. Und die hat, was sie so besonders macht, finde ich, die hat einen, wir haben da schon mal drüber gesprochen, im Zuge deiner Make-up-Linie, die hat einen blauen Mascara und einen blauen Kajal trägt, die immer. Die hat strahlend blaue Augen, blauen Mascara, blauen Kajal. Und ich habe irgendwann gelernt, nicht über sie zu urteilen und nicht zu sagen, oh mein Gott, das ist ja so geschmacklos oder das ist irgendwie crazy oder das gefällt mir gar nicht, sondern ich habe irgendwann gelernt zu sagen, hey, finde ich geil, dass sie das macht. Das ist was, was man nicht oft sieht. Und die hat was für sich gefunden, das sie glücklich macht. Und andere Leute sehen das und finden das irgendwie furchtbar. Und ja, das ist sowas, was mir einfach aufgefallen ist an mir selbst, dass man das auch lernen kann. Mhm. Man kann lernen, so Sachen toll zu finden.
Es ist so witzig, dass du das erzählst. Ich gehe ja gerne zu Penny. Ich liebe ja Penny. Und ich finde es ganz toll. Unser Penny ist sauber aufgeräumt. Tolle kleine Grabbeltischchen, die immer sortiert sind. Und bei Penny ist es ja auch ganz oft so, da arbeiten dann manchmal Verkäufer oder Verkäuferinnen, die ja auch wirklich sehr, also den Fashion-Statement setzen auf ihre Art und Weise. Und bei meinem Penny sind zum Beispiel auch Leute, die arbeiten dort. Die haben dann zum Beispiel so dieses typische Stern-Tattoo hinterm Ohr. Die haben so ganz freche Haarfarben.
Ja, ich weiß genau, wie du meinst.
Das alles mit dabei. Und in den Sternen sind auch die Anfangsbuchstaben von den 20 Ex-Liebhabern und den 20 Kindern, die man...
Die Geburtsdaten. Die Geburtsdaten und, der Kinder. Ja.
Und wenn der Mann ist, hat er auf dem Unterarm La Familia tätowiert. Naja, so, Moment.
Ja,
das geht nicht darum, dass ich mich... Ich möchte das noch zu Ende erzählen, sonst wirft mir einer vor, dass ich mich darüber lustig mache. Denn die Pointe ist, jedes Mal, wenn die mich sehen, sagen die, oh, ey, du siehst geil aus. Wenn ich da reinkomme, die sagen immer zu mir, oh, du siehst so geil aus. Die eine mit dem Stern-Tattoo, die sagt zum Beispiel immer, du bist so geil geschminkt. Ich will auch so geil geschminkt sein. Die hat auch so ganz verrückte, so Glitzer-Elemente immer im Gesicht und so. Und dann gucke ich die immer an und denke mir, boah, Mädchen, du bist geil. Du bist geil. Du gehst raus und diese Glitzersterne, die wir früher Karneval uns immer auf die Wangen geklebt haben,
die trägt
die jeden Tag. Ich denke, du bist geil. Die hat dann ist da noch eine Kollegin, die hat den Dutt grün und dann hängt immer eine blaue Strähne raus. Die sagt immer zu mir, Du hast so geile Fingernägel. Zeig mal, Mädchen, geil, Mädchen bist du. Sag ich, oh nee, du bist geil mit deinem bunten Dutt. Ich lieb's. Das sind Menschen. Wir brauchen diese Menschen. In einer tristen, grauen Kultur, wo wir Leuten nur Dinge neiden, immer über Leute urteilen und immer nur griesgrämig sind. Du brauchst diese Leute. Und soll ich dir mal was sagen? Wenn du in London bist, in New York bist, egal wo du auf der Welt bist, da sehen die zu 50% so aus, da fallen die nur nicht auf. Da ist das Kunst, da ist das Punk, da ist das Funk, Funky Town. Nur bei uns fällt das halt eben auf, weil wir Understatement sind, weil wir nicht mutig sind. Ich finde das großartig. Und die können komischerweise immer Komplimente machen. Die beurteilen und verurteilen nie andere Leute. Und das ist das, was ich sage, wir brauchen die.
Und jetzt pass auf, wir wollen alle super individuell sein, wir wollen alle uns selbst verwirklichen, wir wollen aber, und das ist glaube ich der große Fehler dabei, bloß nicht auffallen dabei. Warum wollen wir dabei bloß nicht auffallen, bloß nicht aus der Menge irgendwie rauskommen? Weil in dem Moment über uns gesprochen wird und man uns peinlich findet. Und warum? Weil wir selbst genauso über die Leute urteilen. Das ist das Problem. Ja, wir wollen nicht auffallen, weil wir wissen, die Leute urteilen über mich, so wie ich über die Leute urteile. Deswegen, das ist eigentlich eine ganz einfache Mindset-Sache, die man ändern kann. Total easy. Mhm.
Ich habe über ein schönes Thema letzte Woche bei Instagram gesprochen, nämlich über Menschen, die in einen Laden gehen und möchten zum Beispiel ein weißes Baumwoll-T-Shirt kaufen. Und dann
gesehen,
nehmen die sich ein weißes Baumwoll-T-Shirt. Ja, ja. Da kamen sehr interessante, sehr ehrliche Nachrichten, ausführlich geschrieben. Spannendes Thema. Ich war in einem Bekleidungsgeschäft. Und ich war da mit einer Freundin, die hat irgendwelche Schuhe anprobiert. Und ich saß auf diesen Hockern vor der Umkleidekabine. Ich selber habe nichts anprobiert. Und neben mir saßen noch zwei andere Menschen, die haben auf irgendjemanden gewartet. Nämlich auf eine junge Frau, die kam aus der Kabine und hatte ein weißes Basic-T-Shirt an, das war bei H&M. Du kennst bei H&M die Basic-Tops. Sind halt weiße Baumwoll-Tops. Ja. Und sie stand vor diesem Spiegel, es war eine schöne Frau, schlank. Und sie hat sich einfach, also ich übertreibe das jetzt, gefühlt 20 Minuten mit diesem Top im Spiegel beobachtet. Und hat die ganze Zeit gefragt, ist es nicht zu eng, ist es nicht zu weit, ist es nicht zu lang, ist es nicht zu kurz, ist es nicht zu hell, ist es nicht zu dunkel. Und mittlerweile haben wir uns alle, die da saßen, angeguckt, weil wir gedacht haben, da liegt was Pathologisches vor. Und das ist das Thema, was ich bei Instagram ansprechen wollte. Ja, sag bitte.
Da geht es in dem Moment nicht um das T-Shirt, da geht es um sie selbst und ihr Körpergefühl. Und das T-Shirt macht was mit ihr und sie hinterfragt sich, weil ihr ihr Leben lang wahrscheinlich gesagt worden ist, so und so und so. Und das stellt irgendwas in Frage. Und vielleicht versucht sie mit diesem T-Shirt gerade mal was Neues und weiß aber nicht, wie das ankommt und hat Angst vor den Reaktionen der Leute.
Voll. Ich habe zum Beispiel bei Instagram erzählt, dass ich Klamotten nie anprobiere, weder noch online noch im Geschäft. Erstens bin ich zu faul, zweitens kann ich das irgendwie so gut einschätzen. Aber ich finde auch immer, mir steht alles. Und dann haben die Leute mir erstmal begründet, warum sie Sachen anprobieren. Und es ging überhaupt nicht darum, dass Menschen Klamotten anprobieren. Das ist euer Geld. Egal, ob es 2 € oder 200 € kostet, bitte probiert Sachen an, wenn ihr das möchtet. So viel Zeit muss sein. Darum ging es nicht. Es ging nicht um die Tatsache, warum probieren Menschen Klamotten an. Es gibt einfach Menschen, für die ist der Kauf eines T-Shirts. Und um Geld geht's auch nicht. Lasst uns mal davon ausgehen, das T-Shirt kostet 50 Cent und derjenige, der es kauft, verdient 50.000 im Monat. Es geht nicht um das Geld. Es gibt Menschen, die haben eine Unsicherheit aus diversen Gründen in ihrem Leben. Die tragen eine Unsicherheit in sich und haben dadurch einen angeborenen Perfektionismus, der hauptsächlich nach außen gerichtet ist, dass der Kauf eines einfachen T-Shirts für sie eine Herausforderung ist. Müssen sich so oft bei anderen, ja, erzählst es mir gleich, die müssen sich so oft auch Bestätigung von anderen reinholen, ob dieses weiße T-Shirt, das ist natürlich jetzt nur ein Beispiel, auch wirklich zu ihnen passt, ob sie es mitnehmen wollen. Und ganz oft kaufen sie es dann nicht, sondern hängen das zurück. Eine Followerin hat mir geschrieben, sie hätte eine Freundin, die einen Kühlschrank kaufen wollte, einen neuen. Und sie sind durch 3 Läden gegangen und sie hat keinen Kühlschrank am Ende gekauft, weil all diese Elektrofachgeschäfte, die eine riesige Auswahl an Kühlschränken hatten, nicht das hatte, was sie wollte. Bei dem einen war das Licht zu hell, bei dem anderen war das Licht zu dunkel, bei dem anderen war die Gummidichtung zu dick. Und am Ende geht's ja gar nicht um die Kühlschränke, weil da wird ja was dabei sein. Es geht darum, dass Menschen bei der Entscheidungsfreudigkeit teilweise einen Struggle haben. Leute, die in einem Restaurant nicht bestellen können, weil so viel im Leben geschehen ist, dass die einfachsten Entscheidungen zu treffen ganz, ganz, ganz viel in den Menschen auffüllt.
Hm. Ja, nee, da kann ich eigentlich nichts
Erzähl
hinzufügen.
Mal.
Ja, ich habe gerade überlegt, ich kann da nichts hinzufügen, aber du hast das gesagt von wegen Leute, die ihr Leben lang irgendwie was gehört haben und einen inneren Perfektionismus entwickelt haben und deswegen alles in Frage stellen und das nach außen tragen, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe jetzt am Freitag mein neues Single released. Du hast das ja mitbekommen, hast es auch geteilt.
Ganz
Vielen Dank
toll.
Für die Promo. Danke, danke, danke.
You're welcome.
Und meine Produzentin hat gestern bei mir angerufen und hat gesagt, sag mal, Candy, warum hast du keine Visuals gemacht? Warum hast du keine Videos zu diesem Song gemacht? Warum hast du dir nicht was überlegt, dass visuell irgendwie, dass man dich sieht, dass du das performst und so weiter? Und sie hat da total recht, das gehört dazu, das ist wichtig in so einer Promophase. Wer den Song noch nicht gehört hat, ist überall verfügbar, könnt ihr streamen, da heißt Superstar, Candy Crush Superstar. Vielen Dank fürs Anhören schon mal. Und da habe ich mich genau in dem auch erwischt, dass ich eine gewisse Perfektion habe und will, dass Sachen so und so sind. Und dann kommen aber Tage mir in diese Perfektion rein, wo ich mich selbst so hasse, wo ich mich selbst gar nicht fühle, wo ich ins Spiegel gucke. Und ich sehe aus wie immer, aber ich sehe nur Negatives. Ich sehe alle schlimmen Kommentare, die schon immer auf mich eingeprasst sind wegen meines Aussehens, die sehe ich auf einmal, anstatt dass ich das sehe, wer ich eigentlich bin und wie ich mich eigentlich fühlen dürfte. Ne? Sprich, ich sehe nicht das Potenzial und das, was eigentlich da ist, sondern ich sehe nur das Negative, das mir von außen immer aufgeladen worden ist. Und das ist einer der Gründe, warum ich zum Beispiel keine Visuals dazu gemacht habe, weil ich mich so hässlich gefühlt habe in den letzten Wochen. Und ich mir damit so sehr selbst im Weg stand, das ist schon krankhaft. Das ist ganz, 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 ganz schlimm. Und das verbindet sich so ein bisschen mit dieser weißen T-Shirt-Geschichte, die du gerade erzählt hast. Man hat irgendwie sein Leben lang, wurde über einen geurteilt und deswegen hinterfragt man alles. Und eigentlich weiß ich, dass ich darauf scheißen muss und ich weiß, dass ich das nicht im Weg, meinem Glück in den Weg stellen darf, aber irgendwie übermannt mich das dann auch immer noch. Und das ist verrückt, dass ich jetzt so eine Karriere gegangen bin und mir so viel aufgebaut habe und trotzdem immer noch solche Momente habe, wo ich mir selbst nichts wert bin und mir selbst im Weg stehe. Das ist verrückt und ich habe keine Antwort darauf.
Wie bist denn du groß geworden, was zum Beispiel Lob betrifft und Zuspruch?
Meine Oma, bei der ich ja auch viel war, als ich groß geworden bin, die hat mich sehr gelobt immer. Die hat immer, aber die war auch sehr, also das ist, glaube ich, der Zwiespalt, wo das herkommt. Die hat mich sehr gelobt. Ich bin das erstgeborene Enkelkind gewesen. Ich habe ganz, ganz viel Liebe erfahren. Mir wurde oft gesagt, wie toll ich bin, wie hübsch ich bin, wie lieb ich bin und so weiter. Auf der anderen Seite war meine Oma aber auch jemand, die mir beigebracht hat, dass es ganz, ganz wichtig ist, was die Leute da draußen sagen, was die Eltern, was die Nachbarn sagen. Wenn du jetzt das und das anziehst, das kannst du nicht sagen, weil die Nachbarn. Du kannst das und das nicht machen, weil, wenn der Pfarrer das sieht und so weiter. Das heißt, ich habe immer dieses Teufelchen und Engelchen auf der Schulter gehabt und ich habe Lob erfahren. Ich habe aber gleichzeitig auch erfahren, dass Normen ganz, ganz wichtig sind. Das habe ich auch irgendwann gelernt, über den Haufen zu werfen. Aber ja, das war so mein Upbringing. Das ist ganz komisch. Dieser Zwiespalt. Ne? Bist du viel gelobt worden als Kind?
Voll. Ja. Ja. Ich habe gehört, dass man stolz auf mich ist. Und eigentlich bei vielen Dingen, die ich gemacht habe, bin ich sehr gelobt worden. Ich war ja immer sehr kreativ, auch wenn ich in der Theater AG war, meine Eltern waren ja immer dabei und haben laut geklatscht. Wenn ich irgendwie, auch egal was ich Schönes gemacht habe, das wurde immer honoriert mit Lob. Und ich glaube, dass das auch eines der Faktoren ist, warum ich zum Beispiel nicht diese Unsicherheiten habe, weil salopp gesagt, ich zum Teil damit groß geworden bin, dass das gut ist, was ich mache. Ich will das nicht zu sehr in den Vordergrund stellen, weil ich ja mit meiner Familie auch viele Zeiten hatte, wo es leider nicht so lief und wo ich schon sehr kritisiert wurde. Da ging es aber eher um mein Dasein und nicht um meine Leistung. Ich bin um meine Existenz manchmal auch unsicher, nicht mehr so wie früher. Aber was meine Leistungen betrifft, bin ich meistens sehr selbstüberzeugt. Ich leide ja auch an maßloser Selbstüberschätzung in diesem Leben.
Ich habe auch so ein bisschen.
Das bringt mich auch irgendwie immer weiter. Ja, finde ich aber auch ganz
Muss
gut,
man
macht
aber.
Vielleicht auch das Künstlerische aus. Aber grundsätzlich, wenn ich irgendein Projekt starte, ich gehe fast nie von der Bühne und denke, meine Show war nicht gut. Eigentlich finde ich mich immer, ich könnte auch bei Eventim 20 Kritiken bekommen, dass meine Show scheiße war. Ich denke meistens immer, die war grandios und die Leute haben keine Ahnung. Das kommt wahrscheinlich auch daher. Ich bin schon mit sehr viel Zuspruch da erzogen worden. Ja, da bin ich sehr glücklich drüber.
Jetzt pass auf, ein tolles Mantra, das ich gerade auch erst auf meiner Informationsplattform Nummer 1 TikTok gehört habe. Manchmal sind auch wirklich sehr, sehr gute und wichtige Dinge dabei. Da war eine, die hat gesagt, ich starte dieses Jahr damit und ich werde das absolut übernehmen müssen. Ich werde es ab und jeder da draußen muss dieses Mantra übernehmen. Ich starte das Jahr damit, mich absolut selbst zu überschätzen und anderen die Chance geben, mich abzulehnen. Ich gehe jeden Tag, wache ich auf und ich gebe jedem Menschen da draußen die Chance, mich abzulehnen. Und das ist wichtig. Und was sie damit sagt, ist, sie, also was es bedeutet, jemandem die Chance geben, dich abzulehnen, suggeriert ja oder sagt ja eigentlich nur, dass du Chancen ergreifst, überall, wo sie sind, überall, wo du sie siehst, ob du sie noch so utopisch findest oder nicht und diese Chance versuchst zu ergreifen und dann guckst, was passiert damit? Werde ich mit dieser Chance abgelehnt oder nicht? Und zwar anderen Leuten, zum Beispiel, wenn es darum geht, seit Monaten traust du dich nicht, nach einer Gehaltserhöhung zu fragen. Geh heute in den Tag da rein mit der Chance, abgelehnt zu werden. Das heißt, trau dich was. Trau dich, frag jetzt einfach deinen Chef, hey Chef, ich bin der Meinung, ich habe 10% mehr verdient. Warum? Das und das und das. Und du hast die Möglichkeit, ihn das zu fragen und er kann dich ablehnen und dann geht das Leben weiter. Oder du fragst ihn und er sagt ja und auf einmal hast du 10% mehr. Also diese Chance, abgelehnt zu werden, ist was ganz, ganz Wichtiges, die man jeden Tag irgendwie leben muss. Weißt du, was ich meine?
Ich bin heute diejenige in unserer Folge, die mit der lieben Heidi Klum um die Ecke kommen muss. Denn als ich 12, 13 war, habe ich ihre Biografie gelesen. Die heißt, glaube ich, natürlich schön, naturally beautiful oder so.
Du killst mich gerade.
25.
Ja, 25
Jahre her oder so.
Stopp, ich muss reinkritschen. Das ist es gibt da keine Zufälle. Bambi Mercury ist am Samstag umgezogen und hat mir das Buch Natürlich schön von Heidi Klum geschenkt, das aus seinem Keller rausgezogen worden ist. Und ich habe das in der Hand gehabt und ich wusste gar nicht, dass es das Buch gibt. Und jetzt kommst du um die Ecke und erzählst von diesem Buch.
Ja, Wahnsinn. Entschuldige. Lies es bitte. Ich habe es mit 12, 13 gelesen. Da kam sie so, das war so die erste Staffel Germany's Next Topmodel. Und ich habe damals gedacht, ach, wer ist denn Heidi Klum? Und fand das so faszinierend. Und das ist natürlich eine ganz leichte Kost. Und da ist eine Passage drinne, da beschreibt sie das Casting bei Victoria's Secrets. Das heißt, sie ist irgendwie, als sie in New York lebte, dann zum Casting von Victoria's Secrets gekommen, ist dann darauf und runter gelaufen vor den Casting-Directoren. Dann hat man sie gefragt, bist du schon mal auf dem Laufsteg gelaufen? Also ich gebe das jetzt in meinen Worten wieder. Ich habe es vor 20 Jahren gelesen. Es ist mir nur im Kopf geblieben. Korrigiere mich, wenn du es gelesen hast. Man hat sie gefragt, ob sie schon mal auf dem Laufsteg gelaufen ist oder schon mal in Unterwäsche gelaufen ist. Und das war sie zu dem Zeitpunkt nie. Und dann stand sie vor den Casting Director und hat gesagt, natürlich habe ich schon gemacht. Sie hat gelogen und offensichtlich hat sie die Rolle bei Victoria's Secrets bekommen. Und sie hat gesagt, an dem Tag hat sie gemerkt, dass manchmal die beste Antwort ist, ja, kann ich. Denn das ist ja das, was es am Ende eigentlich bedeutet. Natürlich war das nicht die Wahrheit, aber sie hat einfach gesagt, ja, kann ich. Am Ende ging es bei der Frage ja einfach nur, traust du dir das zu?
Ja.
Und das ist mir seit 20 Jahren immer noch so im Kopf geblieben. Eines meiner besten Weisheiten, auch für meine Karriere, ist, fake it till you make it.
Ja.
Weil wenn du dir selber immer wieder einredest, kann ich, habe ich schon gemacht, ist kein Problem für mich, selbst wenn du die größten Unsicherheiten hast, dieses Mantra macht so viel mit deinem Kopf, dass meine Antwort immer ist, ich weiß noch, als ich meine erste Comedy-Show gegeben habe in Köln vor 500 Menschen, ich habe noch nie Comedy gemacht, ich wusste gar nicht, was Comedy bedeutet, ich habe mir da irgendwas zurechtgeschrieben, ich habe einfach nur gesagt, ja, ja, ich mache das, ich gehe auf die Bühne, könnt mich buchen für den Tag. Anders hätte ich das gar nicht geschafft. Ich bin pausenlos der Meinung, ich kann einfach alles. Maßlose Überschätzung, am Ende funktioniert's immer.
Und selbst wenn nicht, set yourself up for failure, also gib anderen
voll,
Leuten.
Voll, voll.
Weil die Welt geht weiter, die Welt dreht sich weiter. Das ist einer der Gründe, warum ich gesagt habe, nee, Moment, ich möchte meiner absoluten Passion nachgehen, ich möchte Musik machen, egal was die Leute,
ja.
Weißt du, ich verstehe, ich weiß absolut, dass wir alle Leute immer belächeln. Alle, weißt du, in dem Moment, wo ich sage, ich möchte Musik machen und ich mache Musik und meine Musik ist unglaublich gut produziert, das ist eine tolle Musik, die ich mache, ich bin total überzeugt davon, aber ich weiß, ja, dass 90% der Leute, die mir folgen, sagen, ey, das ist jetzt schon wieder ein Influencer, der Musik machen will, was soll das denn, bla 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 bla, soll auch bei dem bleiben, was er kann. Die Sache ist, wenn ich vorher kein Influencer gewesen wäre, wenn ich vorher nicht in der Öffentlichkeit gewesen wäre und ich wäre einfach nur so, ohne Vorgeschichte mit der Musik rausgekommen, hätte man mich ja ganz anders bewertet. Die Leute hätten nicht dieses Vorurteil gehabt, das ist Person XY, die ist dafür bekannt, deswegen darf sie jetzt nicht das und das machen. Und das ist eben genau das, was du sagst. Trau dir doch Sachen zu und mach das, worauf du Bock hast. Ne? Und wenn die Leute es nicht geil nehmen, nicht annehmen, ist okay. Aber du hast es trotzdem gemacht. Weißt du, was ich meine?
Ja. Voll. Ich würde vorschlagen, wir reden da im Dessert jetzt noch ein bisschen drüber, weil, wenn es um das Thema Selbstglaube und Motivation geht, da gibt es, glaube ich, noch einiges zu besprechen. Und vor allen Dingen auch so kleine Schlüsselerlebnisse, die einen dahin katapultieren können, wo man hin möchte.
Pass auf, ich habe auch noch ein paar Themen fürs Dessert. Und zwar mein Bruder kommt mich jetzt gleich besuchen, das erste Mal in 13 Jahren. Und das ist ganz, ganz verrückt, weil ich noch nie mit meinem Bruder, ja, ich war noch nie mit meinem Bruder allein. Das liegt daran, dass mein Bruder, ich war schon immer der erwachsene Bruder. Als er ein Kind war, war ich der erwachsene Bruder. Und er hat mich hier noch nie besucht, also mit 13 in der ersten Woche, als ich hergezogen bin, war er einmal da und dann nie wieder. Und jetzt bin ich gespannt, wie das wird, weil er jetzt fast eine Woche da sein wird. Darüber möchte ich mit dir sprechen. Dann will ich mit dir über Kanye West sprechen. Ich möchte mit dir über die Zukunft sprechen, die technische Zukunft. Und das Dschungelcamp ist auch noch angelaufen.
Okay, dann würde ich sagen,
bis gleich.
Vielen Dank an
bis
alle, die zugehört haben. Bis später. Ciao.